Hallo liebe Küchenliebenden und herzlich willkommen zur 51. Episode des Küchenliebe-Podcasts, der Podcast rund um die Küche für Küchenprofis und für Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo lieber Gerard.
Hallo lieber Sascha. Ja, wir kommen mal wieder zum weltbesten Küchenpodcast im Internet. Unabhängig, transparent und echt, das ist uns wichtig. Heute haben wir ein besonderes Thema. Wir waren live. Kann man gleich mal vorweg sagen. Wir fallen mit der Tür ins Haus. Wir waren beim Branchengipfel in München. Wir waren zuständig da am 13. Mai diesen Jahres und haben einen Live-Podcast produzieren dürfen. Und das war schon eine besondere Erfahrung. Aber kommen wir später dazu. Wir freuen uns über Themenvorschläge. Wir freuen uns über ein Abo. Bitte lasst schon mal Bewertungen in eurem Podcast-Player da. Liebe Küchenprofis, empfehlt uns euren Kunden, das ist wichtig. Dann sind die vielleicht etwas auf Augenhöhe mit euch und der Verkauf fällt etwas leichter. Ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram und eine Homepage haben wir auch, küchenliebe-podcast.de. Für wen machen wir die Küchenliebe? Für Küchensuchende, für Küchenprofis, für Küchenanfänger. Wir sind Ausbildungstool in der Branche und auch mittlerweile eine kleine Werbeplattform. Sprecht uns gerne an. Ja, auf geht's direkt zur Folge. Wir machen gar nicht lange rum. Die Folge nennen wir heute KüchenverkäuferInnen, Ausrufezeichen.
Grrr.
Es geht tatsächlich um ja, die Zunft, um den besonderen Beruf des Küchenverkäufers, der Küchenverkäuferin. Wir haben auch dafür einen besonderen Gast eingeladen, dann zu diesem Live-Interview in München. Was ist das überhaupt, Sascha, diese Veranstaltung in München, dieser Insight-Gipfel? Kannst du das mal kurz aufschlüsseln? Was ist das?
Also die Insight ist ja eine Branchenzeitung, deswegen heißt sie auch Insight. Also die heißesten News, die kriegt man immer in der Insight. Um jetzt zu wissen, wer hat vielleicht mal den Job gewechselt, welches Unternehmen ist in Schwierigkeiten oder welches Unternehmen ist gerade besonders erfolgreich. Und eben diese Insight veranstaltet seit 2017 den Insight Branchengipfel in München. Und der zählt wirklich zu den wichtigsten Treffpunkten der Branche. Hier jetzt auch speziell nicht nur Küche, sondern der Möbelbranche insgesamt. Und du weißt ja auch, wen wir dort alles gesehen und getroffen haben. Also es ist da, das Who is Who der Branche ist da und natürlich immer extrem spannende Speaker.
Also es ist eine extrem starke Netzwerkveranstaltung.
Klar.
Also die Speaker sind auf jeden Fall super. Für mich ist immer das Highlight, Menschen zu treffen. Und wie du schon gerade sagst, da waren eben ganz, ganz viele Menschen, die wir schon kannten, die wir kennenlernen durften und überragende Veranstaltung. Nächstes Jahr findet es wieder statt. Das Datum nennen wir dann am Ende und wieder in der alten Kongresshalle in München. Das ist auch traditionell an der Stelle. Welche Speaker gab es dieses Jahr? Besonders sympathisch fand ich, Eva Brenner war da. Eva Brenner kennt man so aus Funk und Fernsehen, die Renovierungsarchitektin nenne ich sie jetzt einfach mal. Dann Willy Bruckbauer war da, Gründer und Inhaber von Bora zum Beispiel. Ihr kennt vielleicht auch Woombikes. Christian Ihlenfeld war da, auch eine absolut starke Gründergeschichte, die da erzählt wurde. Und ja, kleines Highlight war für mich Andreas Herb, eine ganz coole Socke. MBG kennt ihr bestimmt bei Social Media schon gesehen, der macht seinen ganzen Social Media Content selber. Effekt ist so ein Thema, Scavi und Ray sind so Getränke, die er erfunden hat, gegründet hat.
Salitos.
Und er hat mal das Millerbier nach Deutschland gebracht. So ist die ganze Geschichte mal entstanden. Also auch dazu möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Ein überragender Podcast, was der Kerl alles so gemacht hat in seinem Leben. Tut euch das mal an, habt da 2-3 Stunden viel Spaß dabei. Wir haben gesprochen mit einer besonderen Gästin, einer ganz lieben Küchenverkäuferin, ein Küchenprofi aus Kandel. Und zwar ist das die Claudia Frey. Und ich hatte irgendwann die Anfrage bekommen von Eva Ernst, Mensch, könnte ich vorstellen, einen Live-Podcast auf dem Insight-Gipfel zu machen? Und hast du eine starke Persönlichkeit aus der Branche, möglichst weiblich, die da mitspielen könnte? Und dann fiel mir direkt Claudia Frey ein, also ganz liebe Grüße, einen Shoutout an Claudia. Die haben wir dann eingeladen und haben diesen Podcast produziert.
Also die Claudia hat es ja gemacht, als wäre es nicht ihr erster Podcast gewesen. Die war ja so professionell. Ihr werdet es ja gleich hören. Also die hätte uns fast an die Wand geredet.
Das war top. Ich würde sagen, dann machen wir nicht lange rum. Wir schalten um nach München. Christian, fahr das Band ab.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
Da sind noch herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Küchenliebe, der Podcast für alle Küchenliebenden, Küchensuchenden. Heute eine besondere Folge von der Inside oder beziehungsweise vom Inside-Gipfel in München. Das ist der 8. Gipfel und herzlich willkommen. Mein Name ist Gerard Alsdorf.
Mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger.
Mein Name ist Claudia Frei. Ich bin zum ersten Mal beim Inside-Gipfel. Wir haben ein Küchenstudio in der Südpfalz in Kandel mit angeschlossener Schreinerei in dritter Generation. Die vierte ist am Start seit 93 Jahren mittlerweile. Ich freue mich, was wir jetzt gleich besprechen.
Ja, wunderbar. Ja, worum soll es heute gehen? Es gibt ja immer so eine Überschrift, die haben wir mal kreiert, Küchenkauf ist Vertrauenssache. Und wir sind der Meinung, dass nicht die Küchenbranche ein Problem hat, sondern vielleicht die Küchensuchenden ein Problem haben, nämlich den richtigen Küchenprofi zu finden. Woher soll der Küchenprofi wissen oder der Küchensuchende wissen, passt der Profi zu mir, den ich dann da finde? Und das wollen wir mal so ein bisschen rausarbeiten. In der Gastronomie gibt es dafür, ich sag mal, Zertifikate, da gibt es Sterne, da gibt es verschiedene Auszeichnungen. Da kann man draußen sehen, was einen drinnen erwartet. Und das ist beim Küchenstudio eben nicht der Fall. Und darauf wollen wir so ein bisschen eingehen. Claudia, stell dich einmal vor.
Innerhalb unserer Firma bin ich nach einem Einstieg in der Autobranche durch das Kennenlernen von meinem Mann und die Ehe in die Firma meines Mannes quasi reingewachsen sukzessive und bin jetzt seit 30 Jahren tätig im Bereich Küchenverkauf, roter Faden für unsere Kunden kreieren und Marketing, Kommunikation nach außen. Alles, was mit Kreativität zu tun hat, ist meine Passion.
Super. Siehst du das aber auch, dass der Beruf des, ich nenne es jetzt mal Küchenplaners, Küchenverkäufers, wir können es ja formulieren, wie wir wollen, sehr häufig unterschätzt wird seitens der, ich nenne es mal Bewerber, die also glauben, lässt sich leicht gutes Geld verdienen, ich reihe nur Schränke einander. Denn das ist das, was mir häufig im Handel natürlich leider begegnet.
Die erste Hürde ist vielleicht, es gibt keinen Ausbildungsberuf dazu. Also der Beruf des Küchenberaters, Küchenverkäufers ist nicht so weitläufig bekannt. Es gibt den Schreiner und wir haben aber unglaublich viele Quereinsteiger. Zum Teil Schreiner, wir haben bei uns Architekten beschäftigt, wir haben Bauingenieur beschäftigt, wir haben Gestalter des Handwerks beschäftigt. Also viele, die irgendwie da reingekommen sind. Die Architektin, die wir jüngst eingestellt haben, die hat gesagt, sie findet es eigentlich schön im Küchenverkauf, machst du die Architektur im Kleinen. Aber du bist von der Komplexität eigentlich genauso engagiert, gedanklich. Du hast Technik, du hast Kreativität, du hast mit Menschen zu tun, was ihr wichtig ist. Und du begleitest die Menschen vom Anfang des Prozesses bis zum Schluss.
Richtig.
Anders wie vielleicht im Architekturbüro jetzt in Ihrem Fall, wo du bloß in einer kleinen Einheit bist und immer das Gleiche machst. Das ist das eine. Und dann, glaube ich, man unterschätzt den Facettenreichtum, der es natürlich auch gleichzeitig wieder anspruchsvoller macht, die richtigen Leute zu finden. Also man hat ja mit Technik zu tun, mit Innovationen, technischen Innovationen. Man hat mit Kreativität zu tun. Man muss in die Mediation gehen zum Teil bei den Kunden. Man muss in die Psychologie, man muss die Kunden verstehen, man muss zuhören können.
Man rettet Beziehungen teilweise auch, ne? Passiert auch.
Ne? Ja, und man muss aus der Fülle des Angebotes dann das Richtige finden, was der Kunde sich wünscht, wo er sich wohlfühlt.
Ja. Ja, und deswegen ist Küchenverkauf eben die Champions League des Einzelhandels, weil es so sehr komplex ist. Und das, was Sascha eben sagt, das kommt mir eben auch wieder immer wieder vor, dass man Verkäufer kennenlernt, die meinen, das dann lernen zu können und dann scheitern. Das ist auch nicht schlimm, dann muss man sich was Neues suchen, kein Problem. Aber es ist nicht so eben gemacht. Ja, wunderbar. Bildet ihr aus intern?
Ja, wir haben ja eine Schreinerei, also wir bilden Schreiner aus.
Ja.
Und wir bilden Kaufleute aus. Es kann sich dann zeigen, dass die Interesse haben, in den Verkauf zu gehen. Also, Bürokaufleute im Grund oder Medienkommunikation heißt es mittlerweile, glaube ich. Hat aber nicht ursprünglich dann direkt was mit dem Küchenverkauf zu tun. Also, da muss ich dann derjenige vielleicht interessieren, weiterbilden. Genau.
Gut, da haben wir auch Möglichkeiten in der Branche im Prinzip. Ich sag mal, die
Fachschule des Möbelhandels. In Köln wäre ja ein Bereich, wo man dann das Thema Küche nochmal intensivieren kann. Aber in der Regel findet es eben durch Wissensweitergabe, durch Wissenstransfer im Handel statt. Und das ist eine Geschichte, wo ich dann immer sehr traurig bin, wenn der Handel eben nicht aktiv dabei ist und ausbildet und dann meint, man könnte sich von da und von dort fertige Küchenverkäufer einkaufen oder die wachsen auf den Bäumen. Das ist eben nicht der Fall, ne? Und wenn man so überlegt, wie lange das dauert, selbst wenn man die kaufmännische Ausbildung hat, das Thema Küche nochmal zu lernen, ich würde immer sagen, 2 bis 3 Jahre brauchst du. Das ist wie eine Ausbildung nochmal hinten dran. Dann hast du die meisten Fehler schon mal erlebt. Und dann kann man auch schon vorher Küchen verkaufen, aber so nach 2, 3 Jahren ist man angekommen, ne?
Ja, und dann musst du natürlich die DNA des Unternehmens auch verstehen, ne? Also da merken wir, das dauert schon so ein Jahr, bis die bei uns drin sind. Wie tickt unser Geschäft? Wie ticken die Kunden, die normalerweise zu uns kommen? Was haben die für eine Erwartungshaltung und wie begegne ich denen?
Ja. Ihr seid natürlich jetzt auch durch die angeschlossene Schreinerei sehr breit aufgestellt. Das klassische Küchenstudio, das eben jetzt nur industrielle Küchen verkauft, da findet natürlich auch eine andere Beratung statt. Das ist ja vollkommen klar, dass das dort auch anders beraten werden muss als bei euch. Die Gefahr, die ich nur immer sehe, ist bei den Verkäufern, die man selbst ausbildet, ich nenne das immer stille Post, entweder wird nichts gesagt von seitens erfahrener Planer, weil die Angst haben, dass der Neue denen vielleicht Aufträge und damit natürlich auch bekanntermaßen Provisionen vielleicht abnimmt. Und die Planungsfehler, die sich über Jahre eingeschlichen haben, die werden natürlich innerhalb des Unternehmens immer weitergegeben munter. Daher die kleine Korrektur, die Girard jetzt schon angebracht hat, die MÖFA bildet sehr wohl Küchenfachberater aus oder ja auch eben Bachelor of Science in Sachen Küchen- und Möbelhandel. Ich glaube, wir können sehr stolz auf diese Schule sein und möchte hier auch nochmal jetzt Werbung dafür machen, dass wir dort wirklich mehr Leute hinschicken. Natürlich ist es aufwendig und teuer für den Handel.
Es ist ein Studiengang, ne? Es ist nicht die typische Ausbildung, das ist nochmal so eine Weiterbildung in dem Bereich, ne? Also kommen wir nochmal zu der Küche allgemein, was so ein Küchenverkäufer auch können muss oder ich sag mal, so ein paar Schränke aneinander rein, das ist ja relativ einfach. Wenn wir uns runterbrechen, wir brauchen irgendwie Feuer in der Küche, also müssen wir es warm machen können, wir brauchen Wasser, um was zu reinigen, wir brauchen ein bisschen Lagerhaltung und wir müssen eventuell Lebensmittel kühlen. So, das kriege ich mit einer ganz einfachen Küche hin, das sind, ich sag mal, die einfachsten weißen Türen, die man gerne so kennt. Was macht so eine besondere Küche aus? Wie bekommt man da Emotionen rein?
Zunächst muss man mal verstehen, was der Kunde, der vor einem sitzt, eigentlich möchte. Was ist für den jetzt eine gute Küche? Ja. Wir haben gestern gehört, dass viel in Richtung Funktionalität wichtig ist. Aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu weit runtergebrochen. Also mittlerweile hat die Küche Priorität im Wohnen. Die ist mehr in den öffentlichen Bereich gerückt. Die ist nicht mehr so in einem abgeschlossenen Raum. Oft ist sie durch die offene Architektur präsent und man empfängt gerne Leute in der Küche und auch man bleibt im Esszimmer auch sitzen. Und das ist auch schön so. Und deshalb hat die Küche, finde ich, mehr Emotionalität verdient. Mhm. Und da muss ich verstehen, was braucht mein Gegenüber, was braucht er technisch natürlich, was gibt der Raum her, wie viel Licht, wie viel Größe hat er, Budget ist natürlich auch
eine Sache. Klar.
Und was braucht er emotional, als soll es eine maskulinere Küche, eine weiblichere Küche sein. Mittlerweile werden die Farben wieder wärmer und weicher und dass man so einen roten Faden strickt auch zu dem Essbereich, der da ist und zu dem Wohlgefühl des Kunden. Und da kommt es gar nicht so drauf an, was für ein Budget jetzt vom Kunden bereitgestellt werden kann, sondern die jetzt eine günstige Küche wollen, die wollen sich trotzdem wohlfühlen und ich muss trotzdem denjenigen verstehen.
Wie sagst du immer, jeder hat das Recht auf gute Beratung.
Richtig, ganz genau. Und du musst eben, das ist der Schlüssel, du musst die richtigen Fragen stellen, ne? Also Kunde und Verkäufer müssen sich auch finden. Und deswegen sagen wir auch gerne, und wenn das nicht passt, wenn das nicht matcht, das ist auch keine Einbahnstraße, Jacke anziehen und gehen, ne? Das muss man dann auch. Also ihr könnt natürlich als Handelspartner oder als Küchenprofi genauso sagen, Mensch, passt mit uns nicht, vielleicht suchen Sie sich einen anderen Profi, ne? Passiert das?
Natürlich, aber ich glaube, so offensichtlich ist es ja oft nicht, ne? Also wir haben jetzt eine gute Empfehlungsquote. Unser Haus gibt es eben schon lange. Mhm. Und da kann es vielleicht eher mal vorkommen, dass man sagt, eigentlich möchte ich die Küche gern bei euch kaufen. Aber irgendwie haut es nicht so hin. Und wir haben jetzt nicht Wir haben ein paar Verkäufer und dann kann man auch innerhalb
ja.
gucken, wer passt jetzt besser zu der Person. Und das ist auch gut so. Im schlechteren Fall ist es halt so, die fühlen sich nicht wohl und trauen sich nicht, was zu sagen.
Und bleiben dann und weg irgendwann.
Bleiben dann einfach
ja.
weg. Ja. Das wäre halt.
Ich glaube, das Problem ist auch sehr häufig, dass der Verkäufer sich nicht traut, dem Kunden zu sagen, was das Produkt überhaupt kann. Und sehr häufig kommen dann falsche Erwartungshaltungen, die dann darauf projiziert werden, dass der Kunde falsch beraten wurde. Also das ist natürlich ein hohes Maß an Produktkenntnis. Das ist bei aller Kreativität, die wichtig sein soll. Aber das sehe ich natürlich immer, wenn Dinge nicht korrekt funktionieren, dann hat man dem Kunden vielleicht auch nicht gesagt, dass bei einem gewissen Designanspruch vielleicht die Funktionalität auch leidet.
Ja, man muss schon sehr auf die Materialien auch eingehen. Ja. Und natürlich, also wir schulen extrem viel bei uns im Haus durch die Außendienstler unserer Lieferanten. Wir schicken unsere Leute auch zu Planungskursen bei unseren Küchenlieferanten, auch bei Geräten. Wir gehen ein- bis zweimal im Jahr auf Messen, da nehmen wir unser Team mit. Also es ist schon wichtig, dass man auch bei den Weiterentwicklungen, dass man da den Markt kennt und dass man weiß, was gibt's überhaupt, dass man aber das auch inhaltlich kennt. Und da ist es, glaube ich, tatsächlich so, weil wir es vorhin gesagt haben, was wünschen sich die Kunden? Also das erkennen die Kunden schon genau, ob der Berater jetzt weiß, wovon er spricht. Oder ob er an der Oberfläche kratzt, in dem Sinn. Also das ist uns schon wichtig und auch eine gewisse Ehrlichkeit und eine Offenheit, zu sagen, nee, Moment, wenn du die Erwartung hast, lieber Kunde, dann ist das Material jetzt nicht das Richtige für dich. Dann
bleib besser. Das fällt dir dann später auf die Füße, ne?
Ja,
ja
ganz genau.
Oder auf meine Füße.
Oder auf deine Füße, ganz genau.
Ja, genau. Ja.
Wie ist es jetzt bei euch mit dem Nachwuchs im Verkauf? Du hattest gesagt, ihr bildet aus. Sag mal so vom Gefühl her, schafft ihr das, euren Nachwuchs selbst zu generieren? Oder seid ihr auch in der Akquise und sagt, ihr seid offen für Bewerbungen, um es mal so zu sagen?
Ja, schon. Also wir bilden aus und haben jetzt gerade im Schreinerbereich eben auch welche übernommen. Der eine hat es nochmal raus zum Meister machen und kommt jetzt zurück. Alles, was den Küchenverkauf oder die anderen Bereiche angeht, also wir haben das getrennt, weil die Produkte halt unglaublich komplex sind. Also der Küchenkäufer macht, Verkäufer macht oder Berater in erster Linie Küche. Da suchen wir schon auch von außen.
Okay.
Und da haben wir festgestellt, da ist es auch wichtig, was man kommuniziert. Also, dass man das gut in Worte fasst. Wir haben jetzt auch einiges über Marketing gehört und über Außenwirkung, über Social Media. Und da kriegen wir, wenn man es gut macht, haben wir jetzt auch Bewerbungen gekriegt. Also gut im Sinne von die passenden Worte, die passende Kommunikation zu finden, die Hürde klein zu lassen. Gerade was die Monteure angeht, die möchten gar nicht mehr so viel schriftlich bewerben oder sonst irgendwas.
Ja.
Da muss die Hürde klein sein mit einer Telefonnummer oder so. Ne?
Also baut ihr Vertrauen auf über Social Media zu euren Kunden und auch zu neuem Personal. Das ist ja ideal, ne?
Genau, ja. Und da habe ich auch festgestellt, ist es wichtig, dass man authentisch bleibt in der Kommunikation. Also, dass das, was man nach außen kommuniziert, wenn man das Haus betritt, auch vorfindbar ist. Also, dass die Leute auch so sind, dass sie vom Menschsein einfach auch so.
Ja. Also, um das nochmal runterzubrechen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ein guter Verkäufer ist nicht automatisch der, der viele Küchen verkauft. Ein guter Verkäufer ist der, der richtig zuhört und die passende Küche dann für den Suchenden plant. So, das ist das Geheimnis dahinter. Ne? Es gibt verschiedene Verkäufer, die mir dann auch so begegnen. Es gibt einen, den habe ich jetzt vor Augen, der plant grundsätzlich nicht gerne mit Wangen. Und wenn ich dir sage, eine Küche ohne Wangen, das würde dir wahrscheinlich nicht gefallen. Das ist ja sehr individuell, ne? Was den Menschen dann gefällt. Und wenn jemand einen Designanspruch hat, der wird bei dem wahrscheinlich nicht glücklich. Der muss sich dann einen anderen suchen. Jacke anziehen, zum nächsten. Ja, die Geschichte. Ja, wunderbar. Die Möbelfachschule, da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen. Habt ihr da einen Bezug? Habt ihr da schon mal jemanden ausbilden lassen? Oder?
Wir haben da noch niemanden ausbilden lassen, aber Bezug schon. Wir hatten mit der Möbelfachschule für unsere Mitarbeiter schon mal auch eine Schulung gemacht.
Ja.
Das war ganz interessant. Und grundsätzlich sind wir da offen, aber es ist vielleicht auch ein räumliches Thema. Wir sind ja jetzt ein paar Kilometer weg von Köln und spielt jetzt grundsätzlich nicht die Rolle, aber was ich mir wünschen würde für die Möbelfachschule, dass das noch mehr Leute wissen, dass das wirklich bekannter wird. Also ich glaube, das ist noch zu stark unterm Radar und das ist eigentlich schade, weil das ist eine tolle Einrichtung.
Da können wir sehr stolz drauf sein, ja, ja.
Ja.
Ganz genau, ja. Es gibt eine weitere Einrichtung in der Küchenbranche, es ist die AMK, die Arbeitsgemeinschaft für moderne Küche. Und in Bezug auf die Ausbildung gebe ich meinen Händlern immer gerne den Tipp, besorgt euch bitte die Unterlagen Ratgeber Küche und Ratgeber Reinigung. Wenn die Küchenverkäuferinnen und Küchenverkäufer diese Unterlage kennen und wenn die wissen, was da drin steht, dann ist schon ganz viel passiert. Das ist eine ganze Menge, also Reinigung ist das eine, aber extrem viel Materialwissen auch in dem Bereich. Und also auch eine Empfehlung an euch, falls ihr sie nicht schon liegen habt, auch dieses, diese Unterlage zu besorgen.
Ja, wir haben die und wir geben den Pflegehinweis, also diese Broschüre auch unseren Kunden dann letztendlich. Ne? Weil das ist schon eine Herausforderung mittlerweile. Ja. Und die Materialien ja extrem differenziert, mit denen man in der Küche arbeitet. Und dementsprechend muss man da auch vorgehen, um es langfristig halt schön zu halten.
Was man ja auch mal erwähnen kann, unser Podcast, die Küchenliebe, wird auch in der Branche, sei es auf Industrieseite oder Handelsseite, auch als Ausbildungstool mittlerweile genutzt. Was uns natürlich auch besonders stolz macht, da sind teilweise Menschen in die Küchenbranche gekommen, auch auf Industrieseite, die nie was mit Küche zu tun hatten und Küche eben durch uns zusätzlich gelernt haben. Das macht natürlich auch ein bisschen stolz, ne? Ist klar. Ja. Wie wird sich das Wohnen und die Küche verändern? Wir haben ja im Vorfeld schon mal gesprochen, die Situation Corona hattest du dann mal erwähnt, was so deine Erfahrungen waren. Erzähl das doch nochmal.
Also wir waren jetzt auch gerade in Mailand bei der Messe und was man schon merkt, ist, dass die Küche mehr oder weniger zum Wohnraum wird, also dass sie weicher wird, dass die Materialien differenzierter werden, dass es individueller wird. Dieses rein statische ist nicht mehr die Formensprache, sondern die Emotionalität. Und die wird eben durch Materialien und durch Differenzierung stärker unterstützt. Und das ist, glaube ich, das individuell zu schauen, wie kreiere ich jetzt da einen schönen Raum.
Eine Küche, die nicht nach Küche aussieht, ne?
Genau. Die mich Küche ist der Sehnsuchtsort, Küche ist der Ort, wo ich morgens reinkomme, wo sich die Familie trifft. Und es ist die Zentralität im Haus. Ja. Und das merkt man auch, wenn die Leute zu einem kommen. Da steckt so viel Herzblut drin in dieser Planung, dass man es richtig macht, weil man ja doch viel Geld anlegt, weil es auf lange Sicht gut sein soll. Und da ist einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt.
So, jetzt ist in den letzten Jahren so gewesen, dass die Küchen immer offener wurden, ja, auf der einen Seite. Aber in der Corona-Zeit haben auch viele gemerkt, Mensch, wenn jetzt der eine irgendwie vorm Fernseher sitzt und da werden Hausaufgaben gemacht und in der Küche wird irgendwie geklimpert, das ist ja auch unangenehm. Gibt's da irgendwie einen Trend, dass Küchen auch wieder geschlossener geplant werden durch Schiebetüren etc.?
Ja, also das kann man schon sehr stark wahrnehmen. Wir haben ja gestern auch Matthias Hawks gehört und seine Frau, die Ona Hawks Resson, die hat gerade kurz nach der Pandemie in ihrem Home Report das auch bekräftigt, dass man sich da unglaublich stören kann auch. Und gerade weil es war ja früher nicht so, dass zum Beispiel auch zwei Personen im Homeoffice sind. Oder wenn jetzt eine Familie mit Kindern, man hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und da ist es schon gut, wenn die Räume wieder trennbar sind oder wenn ich Nischen oder wenn ich irgendwie das bisschen separieren kann. Manchmal reicht's optisch, muss nicht unbedingt mit einer Tür oder mit einer Schiebetür sein. Kommt halt ganz drauf an, aber beim Homeoffice brauche ich Ruhe beispielsweise und wenn dann jemand kocht, ne? Also das sind schon Dinge, die dann zum Teil stören können und da merkt man den Trend hin, wieder ein bisschen mehr zu strukturieren einfach.
Aber die Küchenindustrie, da merkt man das natürlich, die will den Weg ins Wohnen gehen. Das siehst du natürlich auch auf Messen, was ich persönlich gut finde, weil die Möbel meistens qualitativ besser sind als klassische Wohnmöbel. Aber du kannst dir ja heute auch dein Homeoffice im Übergang im Stil der Küche einrichten. Das ist natürlich für eine Durchgängigkeit der Wohnungseinrichtung auch schon mal spannend.
Wenn das von der Geräuschkulisse her vernünftig darstellbar
genau.
ist. Ne?
Genau.
Ja gut, das ganz eine genau. ist ja die Planbarkeit an sich. Also die Lieferanten werden ja grundsätzlich sehr viel differenzierter. Und was man jetzt sagen muss, wir sind ja das Planen gewohnt in der Küchenbranche. Und das macht es natürlich einfach, auch für ein Esszimmer, für einen Wohnbereich, sogar für eine Ankleide, für eine Garderobe oder sonst was zu planen. Und ich glaube, das bringt die Möbelindustrie dahin, auch das anzubieten mittlerweile. Gerade wenn die Räume offener sind, brauche ich ja auch einen roten Faden, der trotz der Differenzierung, die ich erreichen muss, dass es nicht so eine Einheitssoße wird, kann ich das mit den Kunden weiter stricken. Und das ist für die eine große Erleichterung, wenn sie da nicht bei drei verschiedenen Stellen dann nochmal von Neuem anfangen müssen, was ihre Wünsche eigentlich sind. Ne?
Lass uns mal über das Essen sprechen, also über das, was wir am Ende in der Küche auch zubereiten. Ja. Wir haben mal einen Podcast gemacht, da ging es um Backöfen und dann sagte uns ein Produktentwickler oder er fragte uns, was meint ihr, welches Lebensmittel wird im Backofen am häufigsten zubereitet?
Naja gut, das habe ich auch schon mitgekriegt, das ist doch tatsächlich die Pizza.
Die Tiefkühlpizza, ne? Und das ist ja eine Sünde. Wahrscheinlich wird das eben deshalb genutzt, weil es ist eine schnelllebige Zeit. Die Menschen wollen schnell was essen und dann essen sie, wenn du Pech hast, eben, ich sag mal, nicht so gute Lebensmittel. Ne? So eine Pizza, wahrscheinlich hat die Pappe drumherum einen ähnlichen Nährwert wie die Pizza drin. Ne? Wie sieht die ganze Geschichte aus mit Meal Prep? Also ich sag mal, ich behaupte immer beim Kochen, der größte Part ist nicht das Kochen, sondern das Vorbereiten. Hier was schnibbeln, da was einkaufen und so weiter. Und vor allen Dingen jedes Mal neu schnibbeln. Wie gehst du persönlich damit um? Oder kocht ihr im Laden?
Ja, wir kochen schon. Wir haben eine Küche eingerichtet für die Mitarbeiter und wo man sich auch mal zurückziehen kann. Wir hatten das alles, wir haben quasi einen Freizeitbereich, wo wir die Zeit mit unseren Kunden verbringen. Da sind alle Geräte angeschlossen. Da konnten die Mitarbeiter auch kochen. Aber man ist mal so auf der Fläche. Das war dann irgendwie für die Mittagspause nicht so angenehm. Und deshalb haben wir jetzt da nochmal eine Küche gemacht. Und das ist eigentlich ganz schön, weil was macht's aus, wenn man gemeinsam kocht? Es ist einfach immer, man ist in Kommunikation, man kann sich austauschen. Und das ist das, was eigentlich in der Küche auch stattfindet, ne? Das gemeinsame Miteinander. Und zum Thema Schnibbeln, ja, das gehört dazu, wenn man gesund essen möchte. Was die Geräte einen unterstützen, ist eben diese Automatikprogramme, die einen dann das Garen erleichtern. Wo ich dann, auch wenn ich jetzt nicht so ein geübter Koch bin, mir Hilfe dadurch abholen kann. Und ich habe eine Klingengarantie. Also da sind die Geräte ja mittlerweile schon drauf ausgelegt. Und ich glaube, das ist schon eine Erleichterung. Weil durch viele Arbeiten und so wird vielleicht unter der Woche immer so ausführlicher gekocht und das erleichtert dann vielleicht trotzdem zu kochen.
Man wird mutiger, ne? Auch für neue Gerichte. Genau. Auch so ein Thema, was in Küchen immer mehr stattfindet, diese Kochboxen. Ja, und diese Situation Kochboxen, das wäre auch mal interessant zu beobachten, wie sich die Küche so in den nächsten Jahren da entwickelt. Ich kann ja eine Kochbox bestellen für 2, 3, 5 Personen. Ich habe immer die, ich sag mal, Zutaten entsprechend in der Box, damit alle satt werden. Das funktioniert. Du musst nicht losjagen, musst das kaufen. Es ist am Ende auch alles aufgegessen. Also auch, ich sag mal, wenn man das so argumentieren möchte, nachhaltig, weil nichts weggeschmissen wird. Habt ihr so nutzt ihr sowas?
In der Pandemie haben wir es mal probiert. Ja. Und weil wir da waren wir ja zu Hause, da hat man sowieso noch stärker gekocht und auch Dinge ausprobiert. Aber ich krieg's von unseren Mitarbeitern mit, die das durchaus nutzen.
Was glaubst du jetzt? Du hast gesagt, smarte Programme in Geräten, die werden bereits genutzt, das glaube ich auch. Was glaubst du jetzt, wo kann der Weg in der Zukunft hingehen? Wie intelligent, nicht aus deiner Sicht, wird die Küche? Wie intelligent will der Nutzer seine Küche eigentlich haben?
Ich glaube, da gehen die Wege vielleicht ein bisschen auseinander. Siemens hat vor 25 Jahren schon eine Studie gemacht, inwieweit brauchen sie einen Dampfgarer oder wird die Mikrowelle das alleinige Gerät sein, was glücklich macht in der Küche. Und das geht seit 20 Jahren schon parallel. Und ich glaube, so wird es auch weiterhin sein. Es gibt ja die gesundheitsbewussten Strömungen gerade aktuell. Und ich glaube, da ist es einfach so, dass man sich auch wieder auf Lebensmittel konzentriert, die einem gesundheitlich unterstützen. Ich weiß jetzt nicht, ob Robotik oder sonst da eine Rolle spielen wird. Ich glaube, das ist im Moment noch nicht absehbar, dass sich da jetzt bahnbrechend was ändert. Ich glaube, es gibt nach wie vor die Leute, die sich's gern bequem machen, die vielleicht auch gut essen wollen. Und es gibt die, die halt von Grund auf vielleicht auch sich mit frischen Kräutern und aus dem Garten und so weiter.
Wobei Thema Robotik spielt schon eine Rolle, ne? Ich habe da mit Eva Ernst mal drüber gesprochen, die ist ja zum Glück auch im Publikum hier. Und da geht schon eine ganze Menge. Mittlerweile hier in München gibt es den Meta Campus, also diese Facebook-Geschichte. Und da steht ein Roboter, es steht, glaube ich, in Düsseldorf bei einem Rewe, steht so ein Roboter, der natürlich, ich sag mal, nicht unbegrenzt verschiedene Lebensmittel da zusammenrührt, aber in festen Strukturen, ich sag jetzt mal, eine Bolognese kann der wahrscheinlich machen und irgendwie so ein Curry und ein Salat. Das kann auch, ich sag mal, für die Küche irgendwann mal entscheidend werden, ne? Wenn die Leute nicht mehr selber kochen müssen. Oft wird es ja auch verlernt, also unser Aufruf auch an dieser Stelle, schreibt euch eure Familienrezepte auf, weil, sag mal, wenn wir das nicht machen, dann essen wir alle irgendwann nur noch Essen aus dem Thermomix oder aus irgendwelchen Kochbüchern vom Melzer. Das wird dann auch sehr öde irgendwann. Ne? Und schreibt es früh auf, weil es kann irgendwann noch zu spät sein. Ne?
Also ich glaube, ich gehe da mit dir mit. Ich nutze diese Automatikprogramme auch mal, wenn man mal experimentieren will. Oder man ist ja auch nicht in allem gleich gut. Für mich wäre eigentlich das Wichtigste eine brauchbare Kamera im Kühlschrank, dass man beim Einkaufen noch mal schauen kann, ist noch Milch da oder nicht. Das wäre für mich eigentlich das Wichtigste. Das es ja mittlerweile gibt natürlich.
Ja. Genau.
Die Frage ist, muss es eine Kamera sein oder muss es ein Chip sein?
Ja, gut, vollkommen klar. Ist
vielleicht einfacher.
Da geht es ja noch weiter, dass du dann irgendwann auch eben Rezepte geschickt bekommst oder empfohlen bekommst, die mit dem, was du im Kühlschrank hast, was anfangen.
Das gute alte Kochduell fängt wieder an, genau.
Gut, die klassische Küche, so in der Form, brauchen wir die noch? Wie wird sich das entwickeln in Zukunft? Ich habe eben gesagt, es reicht eigentlich eine Feuerstelle.
Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wo man lebt. In Metropolen, wo der Platz relativ eng ist, wird die Küche, glaube ich, schon oder ist im Moment schon multifunktionaler Raum. Also da wird es auch eben die Einschubtüren, dass ich mal zumachen kann, dass ich mehr Wohnlichkeit habe, dass ich nicht so auf die Technik gucke. Ich glaube, das wird da stärker Einzug halten. Wir sind jetzt eher in einer ländlichen Region, wo Quadratmeter noch durchaus zur Verfügung stehen. Und da genießt man, glaube ich, schon auch ein bisschen Platz in der Küche zu haben und genießt es auch, den entsprechend auszunutzen, sich die Möbel zu gönnen und auch eine Insel zu haben. Das ist auch so ein Thema.
Bist du der Meinung, dass die KI den Küchenverkäufer irgendwann mal ablöst?
Ich glaube, die KI wird uns unterstützen, dass wir schneller eine Planungslösung kriegen für das erste Auge. Und ich glaube, bei günstigen Küchen, für mir Mietwohnungen, Studentenwohnungen, wie auch immer, wo die Zweckmäßigkeit vielleicht noch stärker im Vordergrund steht, da wird es die KI schon machen können. Ich glaube, der Wunsch von jungen Kunden ist es auch, dass sie sich mal eine erste Orientierung mit einer KI machen lassen können. Die kommen durchaus auch mit Bildern eben von Insta oder von Pinterest. Ich glaube, je hochwertiger eine Küche wird und je langfristiger das Projekt angelegt ist, ist ja im Moment immer noch in Deutschland 22 bis 25 Jahre, wo eine Küche dann letztendlich steht. Da will man schon sicher sein, dass man das Geld richtig anlegt. Es ist ja dann oft eine Summe, dass man dass man vertraut, dass man die richtigen Entscheidungen trifft und dass man die richtigen Prioritäten trifft. Und da, glaube ich, da braucht es immer noch den Mensch.
Du hast es anfangs so schön formuliert, der Küchenprofi, der Küchenplaner wird ja für diese Zeit, für diese Reise des Küchenkaufs ja auch ein Stück weit Teil der Familie. Das ist ja sehr intim, also man muss ja viele Dinge irgendwo auch beachten. Wie entwickelt sich die Familie auch in diesem Zeitraum 20 Jahre? Kommen neue Familienmitglieder dazu, ja? Bringt die Tochter einen Freund mit oder wie auch immer? Auch diese Themen, das ist ja eine Verantwortung, die ihr habt, am Ende ja auch, ich sag mal, eine Kaufreue zu verhindern und Fehler zu vermeiden. Ne?
Genau, also mein Ansatz ist immer, oder unser Ansatz, wenn der Kunde in seinen Raum kommt, dann soll er das Gefühl haben, ah, genau so wollte ich es haben. Ja. Also das Herzerwärmende, was ein Raum wiedergeben sollte. Ne? Also das Spiegel der Persönlichkeit im Grunde.
Wie ein Anzug, es muss passen.
Ja, das genau. Also ich glaube, das ist, wenn man das als Berater hinkriegt, dann hat man es richtig gemacht. Und ich glaube, dann sind die Kunden auch einfach glücklich.
Das war doch fast schon ein Schlusswort.
Das war schon ein sehr schönes Schlusswort, denke ich auch. Die KI nimmt dich auch nicht in den Arm. Das ist auch ein schönes Thema, denke ich mal. Also ich bin total bei dir. Die hochwertigen Küchen werden weiter unter Menschen verkauft. Menschen wollen von Menschen kaufen. Menschen wollen auch Menschen erleben und das macht es am Ende aus, ne?
Ja, ich glaube, gerade beim hochwertigen Bereich oder überhaupt bei einer langfristigen Küche, man kennt ja das Angebot am Markt als Käufer nicht so gut wie der Berater. Und da will man auch wissen, dass man das Richtige empfohlen kriegt und nicht, dass man dann eine Woche später von einem Freund erfährt, ich habe aber jetzt das hast du nicht gesagt. Ne? Also die Sicherheit, die Kompetenz und das Vertrauen, das ist, glaube ich, das, was es ausmacht mit den Menschen da
zusammenarbeiten. Der Küchenverkäufer der Zukunft oder der Küchenprofi der Zukunft aus meiner Sicht wird auch immer mehr zur Personal Brand. Also sprich sichtbarer, ihr macht das ja auch bei Social Media, da bist du das Gesicht des Unternehmens, oder?
Ja.
Ist auch eine Geschichte, die du empfehlen würdest. Ich sag mal, vielleicht nicht unbedingt, dass alle Nachbarküchenschule genauso schlau seid wie ihr.
Sagen wir mal so, wir differenzieren ein bisschen. Es soll ja die Follower nicht langweilen. Wir, dass schon auch unsere jüngeren Kollegen auch mal da was machen. Aber ja, ich bin die im Unternehmen, die für die Kreativität, für das Weiterkommen, für die Markt, sagt es mal, Marktforschung oder Marktscouting zu gucken, was kommen für Trends, was kommen für Materialien, was wollen wir den Leuten zeigen, zuständig ist. Und deshalb mache ich das meistens. Und da kriegen wir auch die Resonanz. Das ist den Leuten auch mittlerweile wichtig. Und ich glaube, hatten wir zu Anfang, wie findet man sein Studio? Das stellen wir fest, dass die Leute unsere Homepage, unsere Insta-Seite anschauen, bevor die zu uns kommen. Dass sie mal wissen, was erwartet mich, wenn ich dahin gehe. Lohnt sich das überhaupt, dahin zu fahren? Und könnte es sein, dass die meine Sprache sprechen?
Ich bin überzeugt, die treffen eine Entscheidung, bei euch zu kaufen, bevor die zu euch kommen. Und wenn ihr dann alles richtig macht, das Budget passt, die Planung passt, der Preis passt, dann seid ihr im Grunde genommen von vornherein der richtige Partner gewesen.
Ja, das kann schon sein. Ja, ich glaube, die Bestätigung ist dann schon nochmal im Studio und der Mensch, der dann gegenüber sitzt. Ja.
Der Mensch, das ist es.
Der Mensch, genau.
Also die Küche bleibt emotional und braucht auch für die Zukunft einfach gute Verkäufer.
Genau.
Nach wie vor.
So, würde ich sagen, haben wir das Thema Küche der Zukunft, Ernährung der Zukunft so ein bisschen angerissen, gut umrundet. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke.
Liebe Claudia, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Viele Grüße an alle Küchenliebenden. Danke auch an Future Kitchen. Wir haben da so ein kleines Briefing gemacht, auch im Vorfeld mit Christiane Pauli an der Stelle. Und ja, liebe Grüße gehen raus. Danke, Insight.
Vielen lieben Dank.
Sehr schön.
Vielen lieben Dank an natürlich die Insight und vor allem an Claudia Frey. Claudia, total klasse gemacht. Wie immer, Gerard, wie sagst du es immer? Küchenverkauf ist die Champions League im Einzelhandel. Wir können nur immer wieder dazu aufrufen, wer Bock hat auf Champions League, bewerbt euch initiativ beim Küchenstudio vor Ort. Schaut einfach mal, also auch Quereinsteiger sind willkommen, Quereinsteiger sind beliebt. Und Quereinsteiger werden, wie ihr gehört habt, eben im Studio ausgebildet oder sogar, wenn ihr es richtig gut wollt, nach wie vor, die MÖFA, wir dürfen stolz drauf sein, was da an Küchenplanern ausgebildet wird.
Absolut. Ja, der Insight-Branchengipfel findet nächstes Jahr wieder statt, am 4. Mai 2027, wieder die alte Kongresshalle und überragende Veranstaltung. Also ein dicker Dank geht auch nochmal raus an Roland Brandl und die Möbelköpfe. Viele Grüße. Es gab einen Warm-up-Abend am Montag vor der Veranstaltung. Ich glaube, der ist mittlerweile traditionell eingeloggt. Mal sehen, ob wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen. Sascha, wir kommen zur Küchenliebe-Party-Playlist. Die sind wir unseren Hörerinnen und Hörern immer schuldig. Welchen Titel möchtest du beisteuern? Keine Hitmixe. Und Life is Life ist schon drauf.
Ist schon klar. Also einmal als kleiner Insider, der Gerard hat am Freitag immer gern Langeweile und befüllt immer gern diese Party-Playlist. Ich weiß nicht, ob du mich überhaupt schon mal gefragt hast, aber du weißt ja, ich bin immer so ein bisschen schwer mit der Musikauswahl.
Eben drum.
Ja, ist klar. Oder nachher gefällt es dir nicht, ne? Jetzt hast du aber keine Wahl und insofern musst du mit einem meiner Lieblingssongs leben. Das kann uns keiner nehmen, Revolverheld.
Von mir David Guetta, Play Hard. Geiles Brett, David Guetta,
fackelt
die Bühnen ab, wunderbar. Den Link zur Party-Playlist findet ihr in den Shownotes.
Den Link zu Claudia Frey findet ihr in den Shownotes. Den Link zum Podcast mit Andreas Herb und so weiter. Also eine ganze Menge Shownotes in diesem Fall und viel Spaß damit. Ja, vielen Dank, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Lieben Dank an Eva Ernst und Insight. Lieben Dank an Kolja und Simon und alle, die sich angesprochen fühlen wollen und so weiter. Es war uns ein Riesenfest. Viele Grüße aus München. Ciao, ciao.
Vielen lieben Dank auch von mir und liebe Grüße aus dem ganz hohen Norden. Ciao.
Und? Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.